Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute tatsächlich mit einer Folge, die, naja, semi-viele Rugby-News hat. Das ist, glaube ich, eine von zwei Sommerloch-Folgen, die ihr bei diesem Podcast ertragen müsst. Was nicht heißen soll, dass wir nicht trotzdem spannende Themen haben, aber
es wird kurz ein
bisschen Sommerloch. Die ersten Testspiele haben angefangen, beziehungsweise gemeinsame kompetitive Trainingseinheiten, wie es ja mittlerweile so schön genannt wird. Aber ehrlicherweise, die Ergebnisse davon finde ich immer ein bisschen nichtssagend und irrelevant. Aber naja, vielleicht eine News vorweg. Oskar, ich habe dir unter der Woche, hattest du mir das Statement der Spieler von Nizza weitergeleitet und ich habe dir, ich weiß nicht warum, auch immer geantwortet, naja, mal schauen, Mittwoch ist ja die Anhörung, aber das stimmt ja gar nicht, Freitag ist die Anhörung.
Wobei ich heute gehört habe aus heißen Quellen, dass der Bürgermeister wohl doch noch jetzt Geld reingeschossen haben soll. Ich weiß nicht, wie du da informiert bist, aber...
Ja, es scheint ja irgendwelche, also es scheint wieder mal wieder ein komisches Konstrukt zu sein, also die Sache war ja, dass sich jetzt, dass der gute Herr Gav, der Milliardär, der da im Hintergrund steht, scheint, wie könnte es anders sein, einen direkten Draht in das Rathaus zu haben und hat wohl direkt und persönlich bei Herrn Ciotti angerufen und die scheinen dort einen Deal ausgehandelt zu haben, wo das Rathaus die fehlenden 2,1, 2,3 Millionen Euro, die als Garantie hinterlegt werden müssen, mit überweist, allerdings eben nicht als Subvention, sondern als mehr oder weniger zinsloser Kredit. Das ist aber wohl ein Kostenfaktor, der dann mit dem Stadion und der Renovierung und allem drum und dran irgendwie verrechnet wird, aber eben nicht als klassische Subvention zu rechnen ist, aber man steckt nicht drin. Das sind ja immer so, ja, immer so diese Schiebereien, Tricksereien.
Aber was habe ich gesagt? Am Ende werden sie es geregelt bekommen, sie werden in der Liga bleiben, die Kohle wird sich finden. Ich sag mal so 2,1 Millionen, die sind ja auch heutzutage, sind die mal schnell gefunden. Die grabt man ja mal eben unter der Bettdecke hervor.
Naja, das Kopfkissen. Ein Teil des Problems, und da kommen wir dazu, das ist ein Teil des Problems in Nizza ist tatsächlich, dass es in der Stadtverordnung ist festgeschrieben, dass es keine direkten Subventionen von mehr als 500.000 Euro an eine einzelne Institution geben darf. Das heißt, also rein rechtlich gesehen sind mehr als 500.000 Euro direkte finanzielle Zuwendung für den Verein in dieser Form tatsächlich schwierig. Deswegen ist ja auch, wir haben über diese gigantische Summe geredet, also diese 3,4, 3,9 Millionen Euro, die Nizza an Subventionen kriegt, also der Verein. Aber das teilt sich ja auf in A, 500.000 Euro Subvention von der Stadt Nizza. Dann ist ja das Schöne, Frankreich liebt seine Behörden ja noch viel mehr, als wir es tun.
Lass mich raten,
von der Metropolregion Nizza. Ja, die schießen nochmal eine ordentliche Summe bei. Und dann kommt ja obendrauf nochmal die Summe von der Region, also von dem Bundesland, wie man so will. Und daraufhin kommen die, dazu gerechnet, kommen ja noch die Summen, die diese drei Entitäten in die Zweitliga-Reifmachung des Stadions investieren. Das sind ja neue Flutlichtanlagen, neue Tonanlagen und ein neues Videoboard, die installiert werden müssen, damit das Stadion, wie es in der aktuellen Form ist, Zweitliga-reif wäre.
Aber haben
und
Sie
damit zusammengerechnet
kommen gespielt, Marc?
Ja, aber vieles war temporär. Und beim ersten Mal hast du gewisse Ausnahmeregelungen. Das ist nicht so strikt wie im deutschen Fußball, dass du direkt alles irgendwie haben musst. Du hast eine Übergangsphase, in der das in Ordnung ist. Aber die haben sie jetzt nun mal eben halt quasi im dritten Jahr dieser ersten Klassifizierung nicht mehr. Jetzt müssen sie es halt haben. Und das erste Mal hatten sie das Videoboard auch natürlich, aber das war temporär und wurde dann halt beim LKW wieder weggefahren. Ja, und jetzt Jetzt machen sie es ein bisschen fester, aber es ist jetzt dann eben dieses Thema, dass ihm gesagt werden muss, ja, die Summen sind da, es kann aber keine Zuwendung sein, muss ein Kredit sein, weil wir dürfen keine Subventionen mehr zahlen, sie dürfen auch keine Subventionen mehr zahlen. Und jetzt muss dann eben geguckt werden, wie kann dieser Kompromiss aussehen, dass diese temporäre Tribüne, die da ursprünglich angedacht war, eben als feste, dauerhafte Tribüne des neuen Stadionprojekts gesehen werden kann, weil ehrlicherweise diese temporäre Lösung fand ich ohnehin ein bisschen unbefriedigend.
Weil aber es gibt ja auch Vereine wie BAF, die machen das, die haben das über Jahre ja gemacht. Die haben dann da im Park ihre Tribüne aufgebaut und wieder abgebaut. Nicht BAF, aber wer war denn das nochmal in der Premier League? Wo wir auch
doch, gehen,
wir
auch BAF. BAF. Aber ja, doch, BAF, ja. Ja, BAF macht das schon, aber zwei Dinge dazu gibt's zu sagen. BAF hat nämlich.
Das ist ein öffentlicher Park, die nehmen öffentlichen Park, dann karren die da ihre Tribünen hin und dann werden die wieder abgekarrt, so gefühlt.
Aber eben auch nur für die Sommerpause werden die abgebaut. Ja. Aber ja, es ist eben ein öffentlicher Park und die Tribünen stehen theoretisch in dem Cricketfeld. Das ist ja auch der nächste Grund, weshalb es abgebaut wird. Und sie haben ja auch jetzt diese Regelung erzwungen, dass sie an gleicher Stelle das feste Stadion bauen dürfen. Das heißt, auch dort wurde eine Lösung gefunden. Ob das jetzt nur gut oder schlecht für die Stadt ist, kann man diskutieren. Aber ja, die hatten ihre temporären Tribünen und die mussten sie im Sommer wegbauen, weil es im Cricketfeld steht. Und das ist aber, sagen wir mal, da gibt es ja einen Grund dafür. Aber wenn du sagst, du bist eine Stadt wie Nizza und du möchtest einen Zweitligaverein haben, hast du, oder im Rugby, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder du nutzt, naja gut, es gibt technisch gesehen noch ein paar mehr, aber es gibt ein paar Möglichkeiten. A, könntest du eben sagen, naja, wir haben ein großes Fußballstadion, einigt euch. Es gibt kein weiteres Stadion, einigt euch, ihr könnt da auch spielen. Es gibt das alte Fußballstadion, das man ja kleine Laufbahn drumherum hat. Hermann heißt es, glaube ich. Das wäre eine Option. Das Stadion hat 15.000 oder 20.000 Plätze. Das wäre eine Option. Das wäre für Nizza ja technisch gesehen auch eine Option, wenn man denn ein Spiel hätte, bei dem mehr Zuschauer kämen. Jetzt wüsste ich ehrlicherweise in der Pro D2 nicht, welches Spiel das sein sollte, weil ehrlicherweise selbst Aix-en-Provence ist zu weit weg, um Derby zu sein. Aber diese Option bestünde. Du kannst Maurice Volo, es hieß früher anders, aber Maurice Volo heißt es, glaube ich, seit ein paar Jahren, kannst du eben ausbauen und das ist das, was sie eben gesagt haben. Sie wollen diese 12.500 Plätze in diesem Stadion bauen. Aber das, was sie eben, diese Lösung, dass sie gesagt haben, ja, wir stellen da auf der einen Seite, auf der unbebauten Seite, jetzt erstmal eine temporäre Tribüne hin und die wird dann aber nicht Teil des fertigen Stadions. Das ergibt für mich irgendwie wenig Sinn, wenn du sagst, naja, baut doch direkt eine Tribüne hin. Also, wenn die da ohnehin hinkommen soll.
Dass die halt sofort dann halt Peoples da sitzen können. Und dass man dann vielleicht die neue feste Tribüne sukzessive aufbaut und dann die man jetzt dahingestellt hat, sukzessive wieder abbaut. Ich weiß nicht, inwiefern das technisch möglich ist, aber um einfach die Auslastung des Stadions zu gewährleisten.
Ja, aber ich denke, es ist ja nicht so, dass es im Großraum Nizza nicht einige Stadien gibt, in denen man spielen könnte. Also die gibt's ja einfach. Martinique ist nicht so weit, Martigues ist nicht so weit weg. Die spielen, wo spielen die zweitklassigen Fußball? Ich weiß es nicht, aber die haben ein relativ großes Stadion.
Aber guck mal, die Fußballer, die wollen doch nicht den Platz mit den Rugby-Spielern teilen. Da ist ja der ganze Platz hin. Also das ist ja.
Naja, aber da kommen wir an einen Punkt, wo es eben spannend wird, weil das Problem mit diesen ganzen Vereinen, ob das jetzt da ist, kann oder wer auch immer ist, die haben alle massive finanzielle Probleme. Die sind alle finanziell an einem Punkt. Ich meine, ich weiß nicht ganz genau, ob es Cannes war oder Grasse, eins von beidem. Haben diesen Sommer irgendwie 3 oder 4 Benefitspiele mit gegen die französische Legendenauswahl gespielt, um irgendwie eine Zulassung fürs neue Jahr zu kriegen. Dort in der Region gibt es einige Vereine, die von amerikanischen Investoren aufgekauft wurden, die es nicht geschafft haben, den Verein in irgendeiner Form auf ein höheres Niveau zu kriegen. Ich meine, über das Thema reden wir nochmal in der Folge, da gibt es einige Punkte. Aber da gibt es einige Vereine, die finanziell echt angeschlagen sind und die durchaus.
Sollen jetzt erpresst werden, ne, Marc? Da muss man jetzt alles kaputt machen. Den ganzen Rasen schrotten. Können Sie die Mehreinnahmen direkt für den Rasen ausgeben? Ist,
ich finde. Ja, ich meine, natürlich ist auch in der Region.
Können Sie doch direkt einen neuen Greenkeeper einstellen?
Aber dafür gibt es ja im Stadion Mieten. Also, das ließe sich ja ausgleichen, wenn du eben sagst, ja, ist Rasen ist kaputt. So, ja, aber theoretisch kannst du da ja mehr Einnahmen betreiben. Antibes ist auch so ein Ort, wo du sagst, da gäbe es ein Stadion. Es ist alles nicht um die Ecke, verstehe mich nicht falsch. Ich sehe, dass es gewisse Fahrzeiten gibt. Aber ehrlicherweise, du kannst mir nicht erzählen, dass sie dort weniger Zuschauer haben oder hätten, als sie es jetzt in ihrem 3.500 Plätze Stadion haben, in dem es sich aktuell laut eigenen Aussagen nicht lohnt, Ticket zu verkaufen, weil jede Kontrolle teurer wäre als ein bezahltes Ticket oder die bezahlten Ticketeinnahmen.
Warten wir doch mal die Saison ab und ziehen dann ein Fazit. Fakt ist, Nizza ist in der Pro-Ideal. Nizza bekommt die 2,1 Millionen Euro in Form eines zinsfreien Darlehens von der Stadt.
Ich meine, das muss man. Ich gehe davon aus, dass sie die kommende Saison zweitklassig spielen werden. Ich denke, bei Nizza insbesondere, wie aber auch bei anderen Jean-Baptiste Aldiger und Familie Garf-Vereinen, ist die Frage, wie oft wir dieses Thema haben werden. Weil Biarritz unter der Familie Garf war 4 Jahre in Folge insolvent. Haben dreimal in vier Jahren haben sie im ersten Anlauf ihre Lizenz nicht gekriegt, weil sie keine finanzielle Sicherheit hatten und insolvent waren, technisch gesehen. Und sie haben dann irgendwie immer noch Geld aufgetrieben. Ich meine, in einem Fall haben sie das Konto eines toten Mannes geplündert, der eigentlich auch dieses Geld nicht dafür ausgeben wollte, nämlich vom Serge Kampf. Aber das sind ja alles Themen, ne, über die, im Gegensatz zu Konten von toten Männern, sind das ja Dinge, die man an dieser Stelle nicht ausgraben muss. Ja, ist ja. Ich glaube nur, dass es so oder so, auch wenn es sich in diesem Jahr sicherlich eine Lösung gibt, wird das ein Thema für die kommenden Jahre sein, weil so ehrlich muss man auch sein, Nizza Haushalt ist sehr, sehr schlecht. Nizza gibt sehr, sehr viel Geld für einen Verein, aus der keine wirtschaftlichen Einnahmen in nennenswerter Höhe hat. Und die Diskussion, ob die Gehälter, die sie zahlen und der Kader, den sie haben, in dieser Form zu rechtfertigen ist, die kann man durchaus führen.
Jetzt hast du eine gute Überleitung geschafft. Weil Kader und Gehalt. Da kommen wir nämlich zu einem Problem, was auch Toulouse hat. Und ja. Problem, Lösung, du kannst einen Superstar nicht mehr richtig bezahlen oder vermeintlich nicht mehr richtig bezahlen, war natürlich nicht dabei. Was passiert, der Superstar geht. Und so ist es ja die letzten Tage rausgekommen, dass Thomas Ramos zu Racing 92 geht, also dem Club, der ja mit Dan Carter, mit Sexton, mit Finn Russell, ja auch schon den ein oder anderen Spieler hatte, der auf der Nummer 10 und Nummer 15 nicht allzu schlecht Rugby spielen konnte. Jetzt eben auch Thomas Ramos, der für die nächsten 3 Jahre unterschreibt, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja auch schon 31. Ja. Das heißt, wird dann vielleicht sein letzter bzw. vorletzter Vertrag sein, wird dann nochmal richtig abgecashed haben, davon ist auszugehen. 3 Jahre Racing, 3 Jahre in den Racing ja dann eigentlich mit dem Kader, den sie haben, um den Titel mitspielen muss. Und damit ja also nochmal richtig die Ambition unterstreicht. Für dich auf der 10 oder auf der 15 gesetzt?
Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, also ein wichtigster Faktor ist hauptsächlich für Racing, glaube ich, dass sie sagen, sie kommen, sie haben ihr großes Homecoming nach Colombe und das wollen sie gebührend begehen und brauchen dafür einen großen Namen. Ich glaube, das war Priorität Nummer 1. Ich glaube tatsächlich, weil ich ehrlicherweise, ich glaube, finanziell ist es sicherlich das eine. Ich glaube, Toulouse hätte ihm trotzdem ein gutes Gehalt zahlen können. Ich glaube schon, dass es da sicherlich noch einen anderen Faktor gab, der damit reingespielt hat. Und bei Thomas Ramos wissen wir ja auch, dass seine Beziehung zum Verein immer ein wenig angespannt war.
Wusste ich nicht, erzähl mal.
Naja, von Anfang an wurde ihm ja im Gegensatz zu vielen anderen jungen Spielern nicht wirklich das Vertrauen geschenkt. Er war ja so ein bisschen einer der ersten der aktuellen, naja, gut, das ist schon eine ganze Weile her, fast 10 Jahre, der dieses ganze Thema Zweitliga-Laien, diese einjährigen Zweitliga-Laien so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Damals in Colomiers war er ja direkt in seiner Leihsaison Topscorer. Und er hatte ja diesen Trend so ein bisschen mitgestartet. Es gab ja dann dieses Thema, dass er beim letzten Mal auch eigentlich den Vertrag nur, also dass sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, dass er das letzte Mal seinen Vertrag unterschrieben hatte, denn damals war ja schon so diese Frage, er hat nicht viel gespielt, wir hatten drüber gesprochen letzte Woche, Melvin Jaminet, Ange Capuozzo, die beide geholt wurden und es dann eben hieß, naja, wir haben jetzt Toulouse hat jetzt 3 Weltklasse 15er, damals war Jaminet noch Weltklasse 15er, und er hat nicht mehr so viel gespielt und er war und so ein bisschen Kobe der Erste.
War, glaube ich, auch noch da, oder? War der schon weg?
Ja, Justin Kobe war auch noch da. Naja, es war so ein bisschen die Übergangsphase. Ja. Aber er hat nicht so viel gespielt. Also es ist nicht so, dass du gesagt hast, Thomas Ramos war jemals unangetastet Stammspieler. Er war immer so ein bisschen einer der Ersten von dieser Kernstruktur, die angezweifelt wurden. Und beim letzten Mal war es auch schon so, dass sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, dass er den Vertrag verlängert. Und also ich glaube, es ist einfach nicht so selbstverständlich wie bei Antoine Dupont oder Romain Tamac, der ja nun mal allein schon über seinen Vater diese Verbindung zum Verein hat, diese Historie im Verein hat. Die hat Thomas Ramos in der Form nicht unbedingt. Und das überrascht mich nun nicht unbedingt, dass er den Verein dann letzten Endes verlässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Racing ihm eben ein anderes Projekt angeboten haben, ihm zu sagen, dass er entweder der gesetzte Zehner wird oder ihm außerhalb des Teams ihm gesagt haben, also kann eben.
Aber was ist denn das Projekt in Racing überhaupt? Also, weil sportlich ist ja nun mal, das muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja Toulouse attraktiver. Also jetzt nur von den Zahlen her.
Ja, aber das ich glaube, du hast gerade schon gesagt, er ist nicht mehr, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, er ist alt, er ist jünger als ich, aber 31 ist eben gut. Ich meine, du kannst in heutigen Zeiten schon noch 10 Jahre Karriere haben, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja, noch 10 Jahre, glaube ich.
Es ist ja schon wirklich die Frage, ich meine, er wird ja gesehen haben, wie es zum Beispiel mit, Ron O'Gara, das ist sein Name.
Ron O'Gara ist ja aber schon Trainer, das ist ja schon ein Moment.
Ja, aber er hat seine Trainerkarriere auch bei Racing gestartet und ich glaube, das kann für Thomas Ramos auch ein Thema sein, dass er dort gute oder bessere Chancen hat, direkt in eine Erstliga-Trainerrolle zu kommen, als es bei Toulouse der Fall wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen direkteren Weg gibt,
Aber denkst du nicht auch, dass er bei Toulouse hätte einen Trainerjob bekommen können in der Jugend?
Ja, in der Jugend. In der Jugend garantiert. Aber erstens gibt es sehr, sehr viele gute Jugendtrainer in Toulouse. Es ist nun mal der Verein, bei dem jeder trainieren möchte. Gerade im Jugendbereich gibt es dort sehr, sehr viele gute Trainer und sehr, sehr viele ehemalige Spieler. Aber wie viele von denen schaffen den Sprung zum Erstligatrainer? Und ich glaube,
wenn man Thomas Ramos heißt, geht das dann schneller, als man denkt.
Ja, würde ich gar nicht so unterschreiben. Sicherlich hat er gute Chancen, aber auf der anderen Seite haben wir auch an vielen anderen Stellen gesehen, dass ein großer Name und lange Historie im Verein nicht unbedingt jahrelange Expertise ersetzen kann. Und Toulouse wird einen Kicking-Coach haben.
Ja, oder einen Skills-Coach. Was ich noch sagen wollte, weil ich das interessant finde, was du angesprochen hast mit Trainer werden. Denn Marchand, der ist ja von Bayonne nach Racing gewechselt, eben um nicht Trainer zu werden. Weil in Bayonne hatte man ihm ja angeboten, Trainer zu werden. Einen 3-Jahres-Vertrag und dann machst du einen der Spieler und danach Trainer oder ne, mal gucken. Und Racing hat eben gesagt, bei uns bist du nur Spieler.
Ja.
Das heißt, das würde eher bedeuten, dass Racing zumindest in dem Fall darauf gesetzt hat, nur einen Thomas oder nur einen Maxi Marchand als Spieler zu holen, nicht als Trainer. Und glaubst du, dass das jetzt bei Ramos anders war, dass man das schon in Aussicht gestellt hat? Oder dass man, weil ich glaube, man wird ihm genau gesagt haben, hier 3 Jahre, du auf der 10, Marchand auf der 9 und dann hinter Junge und es geht um den Titel.
Ja, das glaube ich ehrlicherweise nicht, weil du hast ja schon sehr richtig gesagt, das sportliche Projekt. Ich glaube nicht, dass ein Spieler, der bei Toulouse mehr oder weniger Stammspieler ist, wirst du nicht mit einem sportlichen Projekt weglocken. Ich mit glaube Geld? Auch, aber ehrlicherweise
mit vielleicht auch Wertschätzung?
So schätze ich Wertschätzung vielleicht schon eher. Finanziell glaube ich es eigentlich nicht, weil ein Thomas Ramos mit dem sportlichen Statut, das er hat, könnte er deutlich mehr Geld verdienen, wenn er sich, oder wäre in einer Position Geld zu verdienen über Sponsoring, die jetzt Werbe, die jetzt was auch immer. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er da sonderlich hinterher ist, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er diese Art von, oder dass er diesen Drive hat. Ich glaube, er wird in Racing sicherlich mehr verdienen als in Toulouse, einfach weil Racing aktuell ein bisschen mehr Capspace hat. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass das überzeugende Argument oder das entscheidende Argument war. Das kann ich mir
ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach darum geht, die klare Nummer 1 zu sein. Ne? Toulouse ist natürlich von Stars umgeben. Ja. Jetzt die klare Nummer 1, die ja Key-Spieler, ich meine Ramos, ja. Vielleicht sogar der beste Spieler der Top 14 oder der beste Spieler der Welt, das muss man ja wirklich sagen. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Clermont, wo er dann mit diesen beiden Kicks so volley-mäßig der Versuche eingeleitet hat und ja auch in der Nationalmannschaft französischen ja absolut gesetzt ist, kann die 10 spielen, kann auf der 15 spielen, wahrscheinlich auch als zweiter Innen zu gebrauchen, hat sich ja dann noch ziemlich groß, kriegt das ein oder andere Offload weg und auch sehr schnell. Also für mich ist er auf jeden Fall aktuell der beste Dreiviertelspieler der Welt, Ramos. War jetzt verletzt, ja. Aber ich weiß nicht, da gehst du wahrscheinlich sogar mit, oder?
Da gehe ich absolut mit. Ich glaube, Thomas Ramos ist einer der... Aber ich glaube, da sind wir sehr nah an irgendwie einem Punkt dran, auch wenn es ein bisschen küchenpsychologisch ist. Aber ja, Thomas Ramos ist, glaube ich, einer der unterschätztesten, ist das das richtige Wort? Ist das ein Wort? Der meisten unterschätzten Spieler der Top 14 in jedem Fall. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sicherlich auch ein Faktor ist, dass er sich bei einem anderen Verein nochmal beweisen möchte und ihm sagen, naja, aber ich bin nicht nur gut, weil ich neben Dupont, Tamac und wem auch immer noch alles spiele, sondern ich bin einer der Besten, weil ich einer der Besten bin. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch ein sehr relevanter Faktor ist. Aber es ist definitiv, ich meine, wir reden selten über einzelne Transfers, aber allein, dass wir hier, es ist nicht nur Sommerloch, dass wir diesen Transfer ein bisschen ausführlicher besprechen, weil es ist ja schon einer der besten Spieler der Welt, verlässt den wahrscheinlich besten Verein der Welt. Und das ist schon, es ist keine sonderlich kleine Nachricht. Ende, also vielleicht sollten wir noch den Zeitrahmen dazu geben, dass er Ende der Saison, also in 2027 nach Ablauf des Vertrages den Verein verlässt und nicht jetzt diesen Sommer schon. Da sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Jetzt habt ihr alle Infos und jetzt kommt der Fußball-Rugby-Block. Das ist Marc Terrans.
Ja, vielleicht.
Das ist ein
ich hab eine kleine Nachricht zwischengeschoben. Einfach weil ich nicht mit den negativen Nachrichten jetzt am Ende stehen. Sagt dir der Kublau Derby was?
Das sagt mir wirklich überhaupt gar nichts.
Teil des Problems.
Das ist der DFB-Pokal.
Der Lord Derby. Der. Ja, BBL-Pokal ein bisschen eher. Es ist der Rugby League-Pokal, es ist nicht die Meisterschaft, es ist der Rugby League-Pokal. Primär aber ausgespielt von den Erstligisten. Auch weil es nicht sonderlich viele Zweitligisten gibt, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, in der zweiten Liga spielen 6 Teams. Unter anderem Orte mit 1000 Einwohnern. Die zweite französische Rugby League-Liga ist in jedem Fall, Rugby League ist in Frankreich ein schwieriges Thema, historisch gesehen war Rugby League mal ziemlich groß in Frankreich, wurde dann von der Vichy-Regierung verboten und hat sich davon auch nie so ganz erholt. Rugby League natürlich in Frankreich ähnliche Vorteile gehabt wie in England, dass sie sehr viel früher angefangen haben zu bezahlen, also auch offiziell zu bezahlen. die Rugby Union Vereine haben auch früher angefangen zu bezahlen, aber nicht offiziell. Aber Rugby League hat auch offiziell früh gut bezahlt. Und im Moment ist man ja so ein bisschen auf der Schwelle, wo man sagt, man hat zwei Teams in der ersten englischen Liga und der Verband ist umgezogen, haben ja vorher in Carcassonne gesessen, sind jetzt nach Toulouse umgezogen, was so ein bisschen als Schritt in Richtung, wir können wachsen, professioneller werden, einfach ein seriöser Player im Welt-Rugby-League werden. Was ja kein unrealistisches Ziel ist, wenn man bedenkt, dass drei Länder auf der Welt Rugby League spielen. Naja, vier. Ja, wer ist das? England, Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea. Ja, aber Frankreich, fängt es irgendwie so ein bisschen an, schwierig zu werden. Das Thema war dann jetzt, es ist ja wild von vorne bis hin. Es gab die Auslosung eben der ersten Runde des französischen Pokals, dieses Coupe Le Derby, in der Halbzeitpause des Frauenländerspiels zwischen Frankreich und Nigeria. Da fing die Peinlichkeit Nummer 1 schon an, denn den ganzen Livestream über war statt der nigerianischen Flagge die englische eingeblendet. Das war schon schwierig genug, auch naja. Und in der Halbzeitpause wurde dann eben dieser Pokal ausgelost. Und das war so schlimm, dass sie den Livestream mittlerweile offline genommen haben vom ganzen Spiel. In der Halbzeitpause war ja die Auslosung. Und es gab diesen einen Moment, wo der Präsident des französischen Rugby League Verbands einen Witz über das Dekolleté der jungen Dame gemacht hat, die dort bei der Auslosung mitgeholfen hat, mit Tesafilm das ausgedruckte DIN A4 Blatt mit dem Namen des Teams an die Wand pinnen wollte und es einfach wieder runtergefallen ist. Und das stand ein bisschen sinnbildlich für Rugby League in Frankreich.
Unprofessionell,
chaotisch. Ich meine, auch der französische Rugby League hat ja so seine Themen. Die erste Liga war lange eine geschlossene Liga. Und unter anderem Dauerrekordpokalsieger, wir haben sie im Podcast ja schon ein paar Mal erwähnt, ist Carcassonne. Hauptkonkurrent mit Albi. Albi tatsächlich in einem guten Punkt bauen, haben ihr neues Stadion gut ausgebaut. Tatsächlich ja ansatzweise gleiche Zuschauerzahlen wie der SC Albi, Rugby Union. Aber ja, Carcassonne waren insolvent, hätten eigentlich aufgehört zu existieren und haben dann ein Papier eingereicht, sitzen ja fast im gleichen Büro wie der Verband. Ja, übrigens, wir sind gar nicht dieser insolvente Verein, das müsst ihr verwechselt haben. Wir sind eigentlich der AS Carcassonne und das müsst ihr verwechselt haben. Und daraufhin hat der Verband gesagt, ah ja, komisch, ja, das müssen wir verwechselt haben. Natürlich dürft ihr weiter in der Liga sein. Und ja, haben dann das Logo gewechselt und haben dann weitergespielt und wieder zwei Titel in Folge gewonnen. Der französische Rugby League Verband ist, ja, komisch. Apropos komisch. Wir haben jetzt ein paar Mal ein bisschen über die Insolvenzen in der dritten oder generell im französischen Rugby geredet, in der dritten Liga hauptsächlich. Ich fand jetzt aber einen Artikel recht spannend, den ich gesehen habe, in dem es um Orléans ging und ihre Ambitionen in der kommenden Saison oder in den nächsten Jahren. Denn das Ziel ist ganz klar ausgegeben, Pro D2 2030, spätestens dann. Und für die kommende Saison will man unbedingt in der Top 6 landen. Haben ein Budget von 4 Millionen Euro angegeben.
Was fast ein Pro D2-Budget ist, also Carcassonne und Aurillac, wenn die...
Ja.
Die sind nicht weit von entfernt.
Ist schon mal sehr ordentlich. Haben 8 Heimspiele in der kommenden Saison im Fußballstadion der Stadt angekündigt, wo 7.500 Leute reinpassen. Sie hatten in der vergangenen Saison, haben sie 2 Spiele dort gemacht, haben dort jeweils 6.000 Zuschauer gehabt. Man ist ambitioniert. Und für den Vergleich, und das ist eben das, wo es ein bisschen spannend wird, und so ein kleines bisschen eine Sache, auf die ich in der kommenden Saison ein bisschen achten möchte, aber da müsst ihr mich auch dran erinnern, dass ich darauf achte, das ist das gleiche Budget wie der Fußballverein der Stadt, der auch drittklassig ist. Jetzt muss natürlich, ja klar, der Fußballverein haben immer noch mit Transfersummen noch ein bisschen mehr Spielraum, Aber insgesamt.
Wobei, jetzt sind in der Liga, da verkaufst du auch keine Spieler für 100 Millionen, ne? Also gerade französische.
Nee. Ja.
Ja. Das ist mehr so wie bei der Hertha, da wird ein Leihspieler geholt und das war's.
Du, es, meine Ligue 3 ist auch so eine Sache, über die muss man schauen, wie sich das entwickelt, aber die Spiele der Ligue 3 werden alle auf dem Livestreaming-Dienst vom französischen Liga-Verband gestreamt, also von der LFP auf Ligue 1 Plus oder Ligue 1 Plus. Also dort fließen keine gigantischen Fernsehgelder, das vielleicht schon mal vorweg. Genauso wenig wie in der dritten Liga im Rugby. Und wir haben mit Bourg-en-Bresse, mit Rouen, Orléans, haben wir, gut, Paris theoretisch, aber das lassen wir mal außen vor, haben wir drei Vereine, wobei Paris, sagen wir mal, haben wir vier Orte, an denen man direkten Vergleich zwischen Fußball und Rugby in der dritten Liga hat. Und wie gesagt, das ist Bourg-en-Bresse, die spielen im gleichen Stadion, Orléans spielen dann auch im gleichen Stadion, Rouen spielen alle drei Vereine im gleichen Stadion und ich würde jetzt mal sagen, Paris Atletico kann man mit Suresnes vergleichen, habe ich entschieden. Das Stadion von Paris 13 hat 995 Plätze, ist also absolut
die vergleichbar. Die haben auch übrigens eine Rugby-Mannschaft.
Ach cool, das wusste ich nicht. Haben ein sehr wildes Logo, wie ich finde, mit was sehr PSG-ig aussieht, finde ich, aber statt...
Mit einer 13 drin, oder? So habe ich das im Kopf.
Ja, und so neongrün, anstatt rot und blau ist es so schwarz-neongrün. Aber das ist, bin ich sehr gespannt, weil man auf sehr ähnlichem Niveau agiert und wir haben in den vergangenen Jahren schon gesehen, dort wo es zeitgleich oder semi-zeitgleich auf gleichem Niveau Rugby- und Fußballvereine gab, hat Rugby oftmals gewonnen. Ob das jetzt nur New York in den vergangenen Jahren war. Gut, jetzt sind beide Vereine
insolvent. Ziemlich gut ausgegangen.
nicht das beste Beispiel, aber Wann zum Beispiel ja auch ein Thema. Der Fußballverein von Wann hat im gleichen Stadion auf gleichem Niveau knapp 5.000 oder mittlerweile 9.000 Zuschauer weniger gezogen. Ich glaube, das ist ganz spannend, das mal so ein bisschen über die kommende Saison ein bisschen zu vergleichen, wie sich die Vereine auf gleichem Niveau unter ähnlichen Voraussetzungen schlagen, weil klar haben wir im französischen Rugby über die Insolvenzen gesprochen, aber darüber sollten wir auch nicht vergessen, dass dem französischen Fußball aktuell auch nicht sonderlich gut geht. Natürlich gerade bei den Profivereinen, aber auch darunter haben wir einige Probleme oder einige Vereine mit Problemen. Und da bin ich sehr gespannt, wie da der Vergleich ist. Das ist echt ein
interessantes Thema, Marc, weil ich bin ja auch so Rugby-matrisiert, wenn man das so sagen möchte. Die ganze sonstige französische Sportlandschaft trägt man ja nur so am Rande mit. Es gibt ja auch so viel in Frankreich. Du hast ja Roland Garros, Formel 1, dies, das, jenes. Im Schwimmen gibt es auch jemanden, der gut ist. Im Judo gibt es auch jemanden, der gut ist. Da wird überall abgeräumt, dass man da manchmal so dritte Liga Fußball gar nicht so auf dem Kicker hat. Weil wenn man das auch überlegt, ich sag mal so, alleine von Fernsehgeldern, also nationaler Fernsehgeldern, bekommt der Rugby schon mehr als der Fußball. Und dass ich das dann so, ich meine natürlich Champions League und europäische Wettbewerbe rausgerechnet, ist ja klar, aber wenn man mal nur von Canal Plus ausgeht, oder? Habe ich mal sowas gelesen. Und dass sich das dann auch so runterspielt bis in die Provinz, wo ja diese Konflikte tagtäglich, was heißt tagtäglich, also nicht Konflikte, aber so diese Reibereien, die man ja auch in Deutschland kennt, hier der Platz, ne, der ist unbespielbar wegen Rugby-Spielern, dann fällt es meistens irgendwie zugunsten der fünften oder zehnten Mannschaft von Hertha 03 aus, dass das diese Konflikte natürlich auch in der Provinz hier in Frankreich gibt oder auf dem Land. Aber natürlich, dass die Konflikte dort anders ausgetragen werden und dass dann vielleicht auch mal der Fußball gewinnt.
Ja, und ich meine, das ist ja wirklich, also es sagt ja, glaube ich,
einiges. Ich will nur eine Sache sagen, das Ding mit der 10. Mannschaft von Hertha 03, das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich genauso passiert. Ich meine, Marc hat das in der Funktion von BSV vielleicht sogar bestätigen, das gibt es wirklich.
Ja, wir kennen die Probleme. Weil ich meine, das ist ja wirklich, in Deutschland hast du ja dieses Thema, wo du sagst, ja, du hast eine funktionierende erste Basketball-Bundesliga, du hast eine funktionierende erste Eishockey-Bundesliga, du hast eine funktionierende Handball-Bundesliga. Aber dahinter wird schnell ruhig. Du hast keine wirklich funktionierende zweite Basketball-Bundesliga, du hast ein paar funktionierende zweite Liga Eishockey-Vereine. Aber es ist eben eben ganz klar geregelt, die Tiefe in der Liga-Pyramide, die hat nur Fußball in Deutschland. Und im französischen Sport ist man bis jetzt davon ausgegangen, dass es so etwas wie eine tiefe professionelle oder auch nur semi-professionelle Sportpyramide gar nicht geben kann, weil Frankreich viel zu breit aufgestellt ist. Weil in Frankreich Basketball, Handball, Volleyball relevanter sind, als sie es in Deutschland vielleicht sind. Du hast es in Orten wie Pau oder Montpellier, die ja nun nicht beide nicht gigantisch sind, aber Pau hat jetzt ein super Erstligisten im Rugby, haben einen historisch dauerhaft erfolgreichen Basketballverein im Élan Bernay, die jetzt auch wieder in die erste Liga aufgestiegen sind und in der größten Halle Frankreichs vor 20.000 Leuten spielen. Und du hast theoretisch den Pau FC, der mal wieder in der Krise steckt.
Aber zweite Liga, oder? Auch so grad so ein
zweite Liga und aktuell in einem recht spannenden Rechtsstreit, weil die UEFA hat den Verein eigentlich mit einer Transfersperre belegt. Theoretisch durften sie in diesem und im letzten Jahr keine Spieler verpflichten. Haben es aber trotzdem getan. Und die französische Sportjustiz hat jetzt in der ersten Instanz dem Verein Recht gegeben gegenüber der UEFA, die aber sagt, naja, aber das Kassurteil sagt, ihr dürft nicht. Und da sind wir aktuell in einer spannenden Situation, die so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber es ist juristisch eine spannende Situation, die ich nicht auflösen kann. Aber Pro FC ist aktuell, ja.
Daran merkt man, dass du wahrscheinlich so auch die L'Équipe abonniert hast, oder?
Tatsächlich nicht, ich bin zu geizig dafür. Ich komm nicht dazu, das alles zu lesen.
Weil Midi Olympique, die hast du ja abonniert, oder?
Ja, Midi Olympique habe ich. Aber Midi Olympique ist halt.
Rugby.
Gut, Rugby ist halt. Ja, und das ist dann irgendwie dann doch so dieses primäre Ding. Aber ehrlicherweise merke ich aktuell schon, und alle, die berufstätig sind, kennen das, wirklich die Zeit und die Ruhe zu finden, sich hinzusetzen und zweimal die Woche eine ganze Zeitung durchzulesen. Weiß nicht, wer. Also, vielleicht bin ich doch einfach zu sehr Gehirn kaputt, aber. Oder zu sehr.
Du bist einfach die Generation TikTok, deine Aufmerksamkeitsspanne ist.
Ich bin nicht mal auf TikTok, aber ich merke es tatsächlich. Also, dieses. Ich meine, damit sind wir jetzt wirklich podcastfremd, aber.
Egal, du bist auch Laber-Podcast. Das mögen die Leute.
Ich merkte schon, dieses Ding, und das ist ja wirklich dieses aktuell so bewusster Versuch, sich wirklich daran zu erinnern, nur weil ich jetzt hier 3 Minuten an der U-Bahn, am U-Bahnhof stehe, ist das kein Grund, sein Handy rauszuholen. Und dagegen wirklich so anzukämpfen, irgendwie so dieses nicht instinkthaft, oh, ich muss jetzt hier 3 Minuten, ich meine, wir sind in Berlin, ich weiß, wir sind verwöhnt, aber 5 Minuten auf eine U-Bahn zu warten, fühlt sich ja wirklich wie eine Ewigkeit an. Ich habe mich letztens erwischt, wie ich auf den U-Bahnhof Leopoldplatz zum Umsteigen hochgegangen bin und da dran stand 5 Minuten. Und ich bin hochgegangen und habe das gesehen und wirklich laut gesagt, ey, wie so ein Tier, 5 Minuten, ey, kann doch nicht wahr sein. Wir sind manchmal wirklich verwöhnt.
Das ist ein richtiger Berliner, wa? Das ist richtig Berlin, Alter, ey. Kannst du glauben, Alter. 5 Minuten, Alter. Hab ich gar keinen Bock, Alter, ey.
5 Minuten auf der U-Bahn zu warten, fühlt sich schon echt lange an, muss ich sagen.
Ja, du hast Lachen, verwöhnt. Alter. Du hast Lachen. Wir im Randbezirk, wir haben keine U-Bahn hier bei uns.
Ey, ich wohne in Reinickendorf. Wir haben uns. Die U-Bahn sollte. Wann sollte der Ausbau fertig sein? 2025 sollte er fertig sein und aktuelles Fertigstellungsdatum ist Ende 2027.
So, jetzt schweifen wir wirklich ab. Bordeaux.
Ja. Ja, Bordeaux müssen ein bisschen warten heute. Ich bin nämlich sicher, ob das Urteil vielleicht sogar schon durch ist. Wir sind jetzt 2030.
Ist aber der Fußballverein wieder, ne? Muss man auch dazu sagen, glaube ich, oder?
Genau, der Fußballverein. Aber wir hatten darüber geredet, das Schicksal des Fußballvereins hat durchaus Einfluss auf das Schicksal des Rugbyvereins. Gerade was das Stadion angeht oder die Bezahlung für eine eventuelle Stadionnutzung. Und da sind wir aktuell an einem Punkt. Ursprüngliche Sache war ja, dass die Girondins insolvent von allen nationalen Wettbewerben ausgeschlossen sind, also in der 9. Liga hätten neu starten müssen. Und 2 Minuten vor der Deadline hat Gérard Lopez, der verhasste Eigentümer des Vereins, anscheinend einen Bekannten, Kumpel, Freund, wie auch immer, ausgegraben, der gesagt hat, ja, mache ich, nehme ich, mein Verein jetzt. und haben dann jetzt die Berufung eingelegt. Der Verein wird wohl nicht insolvent sein, aber die Frage ist jetzt eben, dürfen sie trotzdem in der vierten Liga spielen? Das ist aktuell die Frage. Also für die dritte Liga hatten sie sich ja sowieso sportlich nicht qualifiziert. Das kommt ja sowieso dazu. Aber dürfen sie in der vierten Liga spielen? Und das war jetzt ein relativ spannender Prozess, dass 11 Präsidenten von anderen Viertligisten gesagt haben oder ein öffentliches Schreiben an diese Berufungskommission geschickt haben und gesagt haben, nein, dürfen sie nicht.
Was heißt das für Rugby?
Ja, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, aber es heißt natürlich schon, dass sollten die Girondins die Klasse halten, werden sie weiter im großen Stadion spielen. Dann hat die Stadt kein dringendes Bedürfnis, wahrscheinlich trotzdem immer noch mittelfristig, aber kein ganz dringendes Bedürfnis, Union Bordeaux-Bègles in das große Stadion zu schieben. Dann würde UBB erstmal im Chaban des Mas weiterspielen. Sollten die Girondins wirklich ausgeschlossen werden und in der 9. Liga starten, könnten sie sich garantiert nicht mehr das große Stadion, also die Mieten zahlen, auch nicht in rabattierter Form, das können sie eigentlich aktuell schon nicht. Aber die Stadt macht Verluste mit diesem Stadion so oder so und sie sagen sich, so machen wir zumindest ein bisschen weniger Verluste. Das würde dann aber ehrlicherweise, wie ich vermute, heißen, dass die Stadt sagt, wie in Lyon, wir zahlen euch Union Bordeaux-Bègles Geld, damit ihr im großen Stadion spielt. Und wenn die Girondins dann wieder im Chaban des Mas spielen oder im Saint-Germain, dem Stadion, wo die Frauen von, naja, nicht offiziell die Frauen von UBB sind, aber naja, ob die dann wieder da spielen oder Chaban des Mas müssen sie sowieso erhalten, das ist denkmalgeschützt, naja. Aber das große Stadion kostet jeden Monat Unsummen. Da muss jemand drin spielen. Und in Lyon war es ja unter anderem auch so, dass die Stadt dem Verein gesagt hat, wir kaufen euch euer altes Stadion ab, reißen das ab und wir renovieren euch das Stade Gerland und zahlen euch 70 oder 80 Millionen über 10 Jahre, damit ihr im Stade Gerland spielt. Weil das ist für uns immer noch günstiger, als das Stadion leer am Leben zu halten. Und da sehe ich schon, dass wir in Bordeaux auf ein ähnliches Szenario hinsteuern, dass die Stadt sagt, ey, wir zahlen euch Geld dafür, dass ihr in diesem Stadion spielt. Vielleicht sogar eine anständige Summe, aber Hauptsache, dieses Stadion steht nicht leer.
Ich sag mal so, bei den Ticketpreisen, die Bordeaux jetzt nimmt, ich meine, glaube ich, um 100% alles oder vieles erhöht, kann dann auch vielleicht der ein oder andere mehr ins Stadion gehen.
Ich glaube, das große Thema sind ja die VIP-Logen. Das ist das große Thema, weil das Chaban des Mas hat das einfach nicht. Und aktuell, ja, es gibt VIP-Bereiche, aber das sind einfach nur zentrale Plätze mit Pavillons außerhalb des Stadions. Aber das, was für Bordeaux in dem Fall dann wirklich der Gamechanger wäre, wären die VIP-Bereiche, die zahlreichen Logen, die es im Stadion gibt. Das wäre der große Unterschied. Die Fans wären sicherlich nicht begeistert, weil der Weg in das große Stadion ist ein bisschen beschwerlicher als ins Chaban des Mas. Aber ja, es sind gar nicht mehr so viel mehr. Es sind 7.000 mehr reguläre Plätze. Das ist nicht der
große Unterschied. Das kriegen sie voll.
Ja. Klar, über die ganze Saison macht das natürlich einen Unterschied. 7.000 mal was, 13 mal
und sei es nur,
was weiß ich, 30 Euro.
Kriegen die noch zwei Bier?
Natürlich macht das einen Unterschied. Klar, ne? Aber die VIP-Plätze werden schon das sein, was den Unterschied macht. Heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch, sie hätten damit auf einen Schlag auch das mit Abstand größte Stadion der Liga und haben damit natürlich auch irgendwo bis zum gewissen Grad den größten Druck der Liga. Ist natürlich auch immer so eine Abwägungssache. Aber naja, das aktuelle Stand der Dinge. Vielleicht ein kleiner Funfact am Rande. Unter anderem Aviron Bayonnais hat sich, beziehungsweise der Stammverein von Aviron Bayonnais hat sich dieser Unterschriftenaktion angeschlossen. Haben wir das Spiel gegen Bordeaux unter anderem im Jean Dugé letzte Saison gespielt. Ja, das ist vielleicht der kleine Funfact noch am Rande. Aber ansonsten, ja, tatsächlich, Sommerloch-Folge, das war es auch schon.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, natürlich, ne?
Ich glaube, wir sind schon spannende Themen, aber es sind natürlich Sommerloch-Themen, da brauchen wir nicht groß drüber streiten. Nächste Woche haben wir wieder spannende Themen für euch. Ich weiß nur noch nicht, welche das sind. Aber
mal gucken, was uns
gemeinsam raus.
Die große Rugby-Welt so alles noch bringt. Wir sind gespannt.
Ich unkel ein kleines bisschen, aber wir reden nächste Woche wahrscheinlich über Kegeln in der leeren Diagonalen
Frankreich. Mann, wir können auch mal eine richtig coole Frankreich-Folge einfach machen. Hätte ich auch mal Oberbock drauf. Einfach mal drüber unterhalten. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwas hin.
Wäre ich dabei.
Wir kriegen auf jeden Fall irgendwas hin.
Ansonsten lasst uns natürlich gerne wissen, was euch in dieser Sommerphase bewegt oder auch vielmehr nicht bewegt. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen weniger mobil, als wir es bei weniger sommerlichen Temperaturen wären. Auf Instagram unter Bleu Blanc Rugby Pod. Ja, und ansonsten habt eine schöne Woche, schmelzt nicht dahin und bis dahin, ciao.
Tschüss.